Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturpodcasts. Heute geht es um Heinrich von Kleists Novelle Die Verlobung in Santo Domingo. Kommen wir zu seiner Biografie. Er wurde 1777 in Frankfurt an der Oder geboren und entstammt einem preußischen Adelsgeschlecht. Schon 1811 begann er mit einer krebskranken Frau erweiterten Suizid, das heißt, er erschoss zunächst sie und anschließend sich selbst. Seine Werke wurden von seinen Zeitgenossen wenig beachtet, nur wenige Stücke wurden zeit seines Lebens uraufgeführt. Er versuchte viel, aber er legte lediglich eine Bruchbiografie hin. Und hatte vor seinem Suizid große finanzielle Probleme. Er arbeitete unter anderem als Verleger, war beim Militär und wollte zwischenzeitlich auch in den Staatsdienst. Erst im 20. Jahrhundert begann sein eigentlicher Ruhm. Heute ist er insbesondere für seine Stücke bekannt, zum Beispiel Der zerbrochene Krug, Prinz Friedrich von Homburg, Amphitryon oder Das Käthchen von Heilbronn. Kommen wir zu den historischen Umständen, in denen die Novelle spielt, denn sie spielt ungefähr im Jahr 1800 auf der Insel Santo Domingo, das ist das heutige Haiti, und diese karibische Insel wurde seit Jahrhunderten von der Kolonialmacht Frankreich ausgebeutet. Beispielsweise kam die Hälfte des weltweit gehandelten Zuckers aus Haiti. Diese Maschinerie brauchte stetig neue Arbeitskräfte und es gab zu wenig Einheimische, die man hätte zur Arbeit zwingen können. Deshalb wurden Menschen aus Afrika als Sklaven auf die Insel verschifft und es ging dann so weit, dass es um das Jahr 450.000 Afrikaner, 40.000 Weiße und 27.000 Mulatten auf der Insel gab. Mulatten ist ein veralteter Begriff für Kinder, die schwarze und weiße Elternteile haben. Man ahnt die absurde Großwetterlage auf der Insel, wenn man nur die Zahlen hört. Die Sklaverei wurde mit dem Wissen der französischen Regierung betrieben und im Code Noir von ihr legitimiert. Und was der Code Noir ist, da kommen wir später noch zu. Kommen wir zum Inhalt der Novelle. Einleitend wird uns Kongo Huango vorgestellt. Er ist ein ehemaliger Sklave. Er erhielt durch seinen Besitzer seine Freiheit. Aber als es zu Sklavenaufständen kommt, bringt er seine ehemaligen Halter um und zieht seitdem marodierend durch die Lande. Er und die Seinen töten flüchtige Weiße. Seine Frau Babekan und seine Tochter Toni benutzt er hierfür als Köder. Wir erfahren außerdem, dass die Besatzungsmacht Frankreich keinen wirklichen Einfluss mehr auf Santo Domingo hat. Wir erfahren, dass militärische Entscheidungskämpfe zwischen der Besatzungsmacht Frankreich und den Aufständischen anstehen. Die eigentliche Handlung beginnt damit, dass ein junger weißer Offizier bei den Frauen Kongos um Asyl bittet. Kongo selbst ist nicht da, weil er rebellische Truppen beliefert. Der Offizier namens Gustav hat 12 Personen im Schlepptau, darunter sein Onkel und diverse Vetter. Sie wollen nach Port-au-Prince, wo die letzten französischen Einheiten sind. Der Treck harrt auf Gustav wartend in der Wildnis aus. Gustav bekniet die beiden und bittet um Hilfe. Kongos Frau Babekan heuchelt Verständnis für den Weißen und sagt, ist es nicht, als ob die Hände eines Körpers oder die Zähne eines Mundes gegeneinander wüten wollten, weil das eine Glied nicht geschaffen ist wie das andere. Das sind salbungsvolle Worte, aber ihr wahrer Plan ist es, Gustav und seine Angehörigen aufzuspüren und von Kongos Truppen umbringen zu lassen. Babekan verspricht, lügenderweise zu helfen. Erst will sie mit Lebensmitteln helfen, später auch ein Obdach bieten. Gustav und Toni shaken miteinander. Sie verstehen sich gut. Wir erfahren, Tonis Vater ist ein reicher, weißer, französischer Kaufmann, der die Vaterschaft öffentlich geleugnet hat. Gustav macht der 15-jährigen Toni Avancen. Er umarmt und küsst sie so, dass es ein bisschen übergriffig wirkt. Gustav ist hin und weg von Toni, weil Toni ihn an seine Verlobte Marianne erinnert, die allerdings in Frankreich hingerichtet wurde, weil er sich abfällig über die Revolution geäußert hatte. Sie weint, ist völlig verstört und er verspricht ihr, am nächsten Tag um ihre Hand anzuhalten. Am nächsten Tag hält Babekan weiterhin die wartenden Asylanten hin, damit Kongos Truppen Zeit haben, die Flüchtenden zu finden. Wir erfahren, dass schon viele, auch mit Tonis Hilfe, mit dieser Masche umgebracht wurden. Toni ist dieses Mal jedoch empört und ordnet sich augenscheinlich Babekan unter. Toni macht mit sich aus, dass sie von nun an sich als Gustavs Verlobte sieht und Babekan hat das Spiel um Tonis Loyalität verloren. Kongo ist unerwartet früher wieder da und der Fremde ist scheinbar in der Falle. Durch ein doppeltes Spiel, in dem Toni ihre Eltern täuscht, wird Gustavs Leben jedoch verschont. Gustav jedoch denkt, dass Toni ihn verraten hat. Er weiß nichts von ihrer Liebe zu ihm. Er weiß auch nicht, dass sie sich als seine Verlobte sieht. Gustav ist gefangen. Toni sucht nach den Angehörigen Gustavs und diese wollen kämpfen, um Gustav zu befreien. Der Angriff gelingt, Gustav wird befreit, aber er erschießt Toni, weil er ihr doppeltes Spiel noch nicht durchschaut hatte. Gustav versteht nach und nach, warum Toni ihn getäuscht hat und dass sie ihn geliebt hat, und erschießt sich. Kommen wir zur Interpretation des Textes. Zunächst einmal möchte ich darlegen, dass es eine Parallele zwischen Toni und Marianne gibt. Beide sind Gustavs Frauen und beide verraten ihn, um ihn zu schützen. Und am Ende ist er zwar sicher, aber tötet sich trotzdem. Auf Santo Domingo gibt es keine staatlichen Strukturen mehr, da die weiße Vorherrschaft gewaltsam zurückgedrängt wurde. Wenn dem so ist, dann wird Gewalt privatisiert und hier tritt Kongo auf den Plan. Der einzige Punkt auf der Agenda der Aufständischen ist, mittels Terror den versprengten Weißen habhaft zu werden und diese zu liquidieren. Huango hat keinerlei Machtansprüche, kein Programm, keine Verfassung und auch keinen Willen, die Not der Sklaven zu lindern, sondern macht auch auf jene Schwarzen Jagd, die mit den Weißen kollaboriert haben. Rache ist scheinbar sein einziges Motiv. Es wird in dem Text häufiger General Jean-Jacques Dessalines erwähnt. Er war ein schwarzer General, den es auch wirklich gab. Er hat auf Haiti lange Jahre gegen Frankreich gekämpft und er war 1804 zwei Jahre lang der erste Kaiser Haitis. Die Nationalhymne des heutigen Haitis ist nach ihm benannt. Er ist die zentrale Figur des Befreiungskampfes. Der Code Noir war eine Art Strafkatalog, wie mit Sklaven umzugehen ist. Er wurde 1685 von König Ludwig XIV. Erlassen. Es war das Gesetz, das die Machthaber in den französischen Kolonien juristisch legitimierte. Der Text hatte 60 Artikel. Ich habe hier mal 4 rausgesucht. Zum Beispiel durften Juden nicht in den französischen Kolonien wohnen. Entflohenen Sklaven, die länger als einen Monat verschwunden waren, werden die Ohren abgeschnitten und sie werden gebrandmarkt. Beim zweiten Mal wird ihre Achillessehne durchgeschnitten und sie werden wieder gebrandmarkt. Beim dritten Mal werden sie hingerichtet. Ein Sklave, der seinen Herrn, dessen Frau oder Kinder schlägt, wird hingerichtet. Freigelassene Sklaven sind französische Untertanen, egal wo sie geboren wurden. Einzelnen Sklaven war die Befreiung möglich durch ihre Halter. Aber der gesamte französische Staat wollte keinesfalls die Sklaven befreien. Man ahnt, wenn man den Text liest, dass die Kolonialisierung Kernprobleme hat, dass sie irgendwie kurz davor ist zu scheitern, da sie einfach nicht den Menschenrechten genügte. Denn der Maßstab staatlichen Handelns war seit der Französischen Revolution die Menschenrechte. Wenn ein Staat permanent unter diesem Anspruch agiert und eine Lücke an Arbeitskraft mit Sklaverei füllt, dann ist das ein riesiger Widerspruch, der natürlich gewalttätig aufrechterhalten werden muss. Es ist Frankreich nicht gelungen, nachhaltige Strukturen in Ländern wie Haiti zu installieren. Und so richtig wollte man das auch nicht. Man wollte ja keine französischen Bürger haben, weil man hätte ja ansonsten französische Bürger versklavt. Die Versklavten waren ja eben nicht Franzosen. Und das wollte man auch so aufrechterhalten. Ein großer Pluspunkt der Novelle ist, dass klar wird, hier geht es nicht bloß um plumpe Täter-Opfer-Umkehr. Denn Opfer sind nicht automatisch gut und Täter nicht automatisch schlecht. Auf Santo Domingo ist nämlich jeder in einen Bürgerkrieg verstrickt. Kongo und seine Familie sind zwar Opfer der französischen Herrschaft, aber Kongo mordet wie ein Irrer. Barbican ist sein Werkzeug und legt selbstständig Schutzsuchende herein. Toni war beiden als Köder hilfreich. Aufständische trachten zwar nach Gustavs Leben, aber er selbst hat im Namen einer Besatzungsmacht gemordet. Und wie sollen jene, die derart korrumpiert sind, so etwas wie Liebe gebacken kriegen? Und Tonis letzte Worte machen klar, woran es hier mangelt. Sie sagt, ach, du hättest mir nicht misstrauen sollen. Und wahre Liebe ist Vertrauen und einen solchen Kontrollverlust kann sich in kriegerischen Zeiten wirklich niemand leisten. Wenn es sich jemand leistet, bezahlt er bzw. Toni mit dem Leben. Toni wagt und muss auf jeden Fall verlieren. Generell verbringt sie eine Glanzleistung. Sie ist Produkt einer Welt, in der mit List Weiße gejagt wurden. Vorher wurde sie von den Weißen als Sklavin unterdrückt. Trotzdem setzt sie ihre Fähigkeiten zum Guten ein und kriegt dafür postwendend eine faustgroße, tödliche Schusswunde als Belohnung. Denn Santo Domingo ist kein Ort für Happy Ends. Jeder muss misstrauisch sein, um zu überleben. Gustav war misstrauisch und hat so sein Überleben gesichert. Kommen wir zum Fazit. Die vorliegende Novelle gibt einen kleinen, aber entscheidenden Einblick, wie die Kolonialmächte einerseits Menschenrechte predigten, aber der Welt andererseits Sklaverei gebracht haben. Die Handlung ist toll konstruiert. Es gibt herrliche Verstrickungen, die fast an Shakespeare erinnern. Allerdings ist Kleist bei weitem nicht so aufdringlich. Und das hat wirklich sehr meinen Geschmack getroffen. Dem Autor gelingt es außerdem, menschliches Handeln in gewalttätigen Zeiten exemplarisch darzustellen. Denn für richtige Liebe ist in einem Bürgerkrieg kein Platz. Eine weitere große Stärke des Textes ist, der Konflikt wird in seiner gesamten Komplexität dargestellt. Und es wird auf simple, gut-böse Schemata verzichtet. Die Novelle ist außerdem nur 40 Seiten lang, aber bietet dafür geballte Handlung. Das war's mit der Fluch der Karibik Edition des Literaturpodcasts und bis bald. Dui!